Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die milliardenschweren deutschen Eurohilfen sind rechtens. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es wies damit mehrere Klagen gegen den Euro-Rettungsschirm und die Beteiligung Deutschlands an neuen Griechenlandhilfen zurück. Die Richter stellten aber auch klar, dass dem Bundestag bei künftigen Entscheidungen mehr Mitspracherechte eingeräumt werden müssen.
Erste Entscheidung im Übergangsbau des Bundesverfassungsgerichts während der Sanierung des alten Gebäudes. Bei der Sitzordnung fehlt noch kurz die Orientierung, das Ergebnis aber klar und knapp.
Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen.
Die deutsche Beteiligung an Griechenlandhilfen und Euro-Rettungsschirm sei verfassungsgemäß. Die Politik habe hier einen großen Spielraum.
Der Tenor der Entscheidung ist denkbar knapp. Er sollte aber deshalb nicht fehlgedeutet werden in eine verfassungsrechtliche Blankoermächtigung für weitere Rettungspakete.
Zentrale Vorgabe der Richter: Der Deutsche Bundestag, konkret der Haushaltsausschuss, muss künftig bei jeder einzelnen Finanzspritze vorher zustimmen.
Es darf keinen finanzpolitischen Automatismus geben, der nicht mehr steuerbar ist. Das ist das, was wir haben wollten und das ist das, was auch für die Bürger wichtig ist.
Die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben dürfe der Bundestag nicht aus der Hand geben. Die Bundesregierung ist mit dem Gesamtergebnis zufrieden.
Diese Politik, die wir brauchen zur Verteidigung der gemeinsamen Währung, ist notwendig und richtig und es ist wichtig angesichts vieler geschürter Zweifel daran, dass das Bundesverfassungsgericht erneut klargestellt hat, das entspricht dem Grundgesetz.
Die Vorgaben aus Karlsruhe zur Stärkung des Parlaments, sie sind nun wichtige Leitlinie für jede deutsche Beteiligung, wenn es um die Rettung des Euro geht.
Auch Bundeskanzlerin Merkel sieht ihre Politik durch die Karlsruher Richter klar bestätigt. In der Generaldebatte des Bundestages warb sie heute noch einmal für den Euro und für ein starkes Europa. Auch um die Skeptiker in den eigenen Reihen für die Ausweitung des Rettungsschirms zu gewinnen. Die Opposition kritisierte, die Regierung handle verantwortungs- und orientierungslos.
Angela Merkel wollte erst das Karlsruher Urteil abwarten, dann konnte die Generaldebatte beginnen. Die Gelegenheit für die Opposition, mit der Regierungsarbeit abzurechnen. Die SPD bescheinigt Schwarz-Gelb eine katastrophale Bilanz, auch bei der Euro-Rettung.
Das europäische Schiff treibt orientierungslos herum. Alle Welt wartet auf Berlin. Aus Berlin kommt dröhnendes Schweigen und Streit in der Koalition. Und das wird nicht reichen.
Die Kanzlerin gibt sich ungerührt und sagt, Deutschland gehe es so gut wie lange nicht mehr und schlägt dann den Bogen zu Europa.
So wie Deutschland stärker aus der Krise herausgekommen ist, als es hineingegangen ist, muss jetzt auch Europa stärker aus der Krise herauskommen, als es hineingekommen ist.
Fast beschwörend die Warnung der Kanzlerin: Wenn der Euro scheitert, scheitere auch Europa. Doch wohl auch als Signal in die eigenen Reihen schließt Merkel für die Zukunft schärfere Kontrollen nicht aus. Mehr noch.
Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Europa, mehr richtiges Europa, zukunftsfähiges Europa, starkes Europa, dann dürfen auch Vertragsänderungen kein Tabu sein, um ein Mehr an Verbindlichkeit dafür zu erreichen.
Die Opposition kritisiert, die Regierung habe in der Finanzkrise immer zu spät gehandelt und so an Glaubwürdigkeit verloren.
Sie haben Ihren Finanzminister zurückgepfiffen, als er einen europäischen Währungsfonds gefordert hat. Was passiert? Wir werden morgen in erster Lesung genau darüber sprechen in diesem Hause.
Wir haben es mit einer Diktatur der Finanzmärkte zu tun. Die großen privaten Banken, die großen privaten Fonds, die großen privaten Versicherungen und die Hedgefonds machen vor nichts Halt, reißen alle noch bestehenden Dämme nieder und brechen sämtliche Tabus. Und sie haben nicht die Kraft und nicht den Mut, endlich etwas dagegen zu tun.
Es war keine Generaldebatte der üblichen Art, kein scharfer Schlagabtausch. Zu groß scheint die gemeinsame Sorge aller Parteien um die Zukunft Europas.
Zur Generaldebatte im Bundestag und zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Das Urteil aus Karlsruhe ist heute hier in Berlin von allen Parteien positiv aufgenommen worden. Bei der schwarz-gelben Bundesregierung sogar mit gewisser Erleichterung. Besonders darüber, dass das Gericht die Anforderungen der parlamentarischen Mitwirkung nicht zu eng gezogen hat und keine neuen Hürden aufgestellt hat. Europa stand dann bei der Debatte über den Kanzleretat natürlich im Mittelpunkt. Angela Merkel hat eine kämpferische Rede für Europa gehalten. Es war das bislang emotionalste Bekenntnis der Kanzlerin zu Europa. Es war auch eine Ansprache an die eigenen Reihen, die eine solche Rede bisher vermisst hatten. Eine Ansprache, um doch noch die eigene Kanzlermehrheit zu erreichen. Dass das weiter schwer sein wird, kann man an der heutigen Reaktion von CSU-Chef Horst Seehofer sehen, der den Gedanken der Kanzlerin an eine europäische Wirtschaftsregierung weiter strikt ablehnt. Und damit zurück nach Hamburg.
Bundesarbeitsministerin von der Leyen will mit einer Rentenreform die Altersarmut eindämmen. Besser gestellt werden sollen all diejenigen, die trotz lebenslanger Arbeit mit ihrem Rentenanspruch unterhalb der Grundsicherung bleiben. Die Grundsicherung orientiert sich an den Hartz-IV-Sätzen und liegt derzeit im Schnitt bei etwa 650 Euro. Ihre Pläne erläuterte die Ministerin zum Auftakt des Regierungsdialogs Rente, für den sie Politiker, Verbände und Experten an einen Tisch geholt hat. Es geht darum, Schwachstellen in der Alterssicherung aufzuspüren und auszubessern.
Die meisten Rentner, die ein Leben lang gearbeitet haben, gilt heute noch, die gesetzliche Rente reicht. Aber da die Renten in Zukunft langsamer steigen werden als die Arbeitseinkommen, droht vielen künftigen Ruheständlern Altersarmut. Für die Arbeitsministerin ein Thema für den heute beginnenden Rentendialog. Sie stellt sich die Frage:
Wenn ein Geringverdiener ein Leben lang fleißig gearbeitet hat und die eigene Rente reicht nicht, um aus der Grundsicherung herauszukommen, ist das gerecht?
Sie will deshalb vorschlagen, ab 2013 Geringverdienern die Rente auf 850 Euro im Monat aufzustocken. Voraussetzungen sind 45 Jahre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung. Davon müssen 35 Jahre Beiträge gezahlt werden. Der Rest können Ausbildungs- oder Kindererziehungszeiten sein. Außerdem muss privat vorgesorgt werden, beispielsweise durch eine Riester-Rentenversicherung. Der Vorschlag sei eine Mogelpackung, so die SPD. Kaum jemand könne die Bedingungen erfüllen. Altersarmut könne nur durch eine Grundsatzreform vermieden.
Wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Der ist das A und O. Wir müssen Altersarmut später verhindern, indem wir vorne gute Löhne zahlen. Zweitens, für alle die, die jetzt noch in Billiglohnjobs sind, für die muss es eine Lösung geben. Stichwort Mindestrente. Wer 35 Jahre Vollzeit gearbeitet hat, der muss am Ende seines Arbeitslebens eine Rente haben, die über Grundsicherungen liegt.
Und diese Mindestrente soll an keine weiteren Bedingungen geknüpft sein. Auch wenn Ursula von der Leyen Bedingungen stellt und ihr Konzept anders nennt. Die heute bekannt gewordenen Vorschläge sind ein erster Schritt in Richtung Grundrente. Und die hatte die Ministerin bisher immer abgelehnt.
Der schwedische Autobauer Saab hat im Kampf gegen eine drohende Pleite die Notbremse gezogen. Das Unternehmen beantragte ein Konkursverfahren unter Gläubigerschutz. Die hochverschuldete Traditionsmarke könnte so unter Aufsicht saniert werden. Die Produktion im Stammwerk liegt bereits seit Monaten weitgehend still. Zuletzt reichte das Geld nicht einmal mehr, um die Beschäftigten zu bezahlen.
Die Zuversicht war nur von kurzer Dauer. Noch vor eineinhalb Jahren hofften alle:
Long live Saab!
Lang lebe Saab! Das war nach der Übernahme durch den niederländischen Sportwagenhersteller Spyker. Doch jetzt heißt es vorerst, nichts geht mehr. Schon seit April wurden kaum noch Autos gefertigt und im August konnten die 3.700 Beschäftigten nicht mehr bezahlt werden. Jetzt werden wir die Löhne auszahlen können. Gesetzt den Fall, das Gericht entscheidet, dass das Unternehmen eine freiwillige Restrukturierung absolvieren darf. Gläubigerschutz mit einem detaillierten Umstrukturierungsplan soll jetzt das Ende des Traditionsunternehmens verhindern. Allerdings, in den vergangenen 20 Jahren wurden bei Saab durchgängig Verluste gemacht, zuletzt nur noch 30.000 Neuwagen pro Jahr verkauft.
Saab hat das Problem, dass die Marke zwischen allen Stühlen sitzt. Auf der einen Seite sind die Saab-Kunden Kunden, die eher bei BMW oder bei Audi oder bei Volvo zu Hause sind. Da baut man in der Regel über 1 Million Fahrzeuge. Oder man hat Nischenhersteller wie Ferrari und Rolls-Royce. Und auch das kann Saab nicht beliefern. Also das Geschäftsmodell von Saab ist nach meiner Einschätzung nicht tragfähig.
Eine Traditionsmarke vor dem Aus. Jetzt bleibt nur noch eine allerletzte Hoffnung. Angeblich wollen zwei chinesische Autokonzerne 250 Millionen investieren.
In Russland ist ein Passagierflugzeug mit zahlreichen Profisportlern an Bord abgestürzt. Mindestens 43 Menschen kamen ums Leben, zwei Insassen sollen den Absturz überlebt haben. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start vom Flughafen der Stadt Jaroslawl, rund 300 Kilometer nordöstlich von Moskau. In der Maschine war das Eishockey-Team des dreimaligen Meisters Lokomotive Jaroslawl. Unter den Opfern ist nach russischen Angaben auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich.
Die Unglücksstelle in der Nähe des Flughafens. Kurz nach dem Start in Jaroslawl stürzte das Kleinflugzeug des Typs JAK 42 aus bisher ungeklärter Ursache ab. Dabei kamen fast alle Passagiere ums Leben. Nach dem Start haben wir einen Knall gehört, aber das Flugzeug flog noch. Und dann konnten wir sehen, wie es abstürzte und es gab eine große Flamme und noch einen Knall. An Bord des Flugzeugs befand sich die Mannschaft des Eishockeyteams Jaroslawl. Sie gehörte zu den besten Eishockeyteams Russlands und hatte einige ausländische Spieler in der Mannschaft, darunter Tschechen und Letten. Auch der deutsche Eishockey-Nationalspieler Robert Dietrich kam nach russischen Angaben bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben. Noch wird die Unglücksursache ermittelt. Präsident Medvedev hatte schon zuvor angekündigt, ältere Flugzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Auch die abgestürzte JAK 42 ist schon seit fast 20 Jahren im Einsatz. Bestürzung bei den Eishockeyfans in Ufa. Dort wurde das heutige Spiel nach dem Flugzeugunglück abgebrochen und nicht mehr fortgesetzt.
Der SPD-Politiker Hans Apel ist tot. 79-jährig ist er gestern in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben. Für die Sozialdemokraten war Apel politisches Urgestein und profilierter Kopf zugleich. Parteimitglied seit mehr als einem halben Jahrhundert und Abgeordneter über Jahrzehnte hin. 1974 holte Kanzler Schmidt den promovierten Wirtschaftswissenschaftler in sein Kabinett, zunächst als Finanzminister. Später wechselte Apel ins Verteidigungsressort.
Hans, mach du das. Das Lebensmotto und der Titel seiner Memoiren. Vor nicht einmal einem Jahr hat Hans Apel sie veröffentlicht.
Als ich denn in der SPD war, Hans, mach du das, Landesgeschäftsführer der Jusos, Helmut Schmidt, du wirst jetzt Verteidigungsminister. Ich habe gesagt, davon verstehe ich nichts.
Im Alter von 23 Jahren tritt Apel der Hamburger SPD bei. Er ist engagiert, arbeitet sich hoch. Er wird Finanzminister. Dabei bleibt er seiner Partei gegenüber immer kritisch. Kanzler Schmidt macht ihn schließlich zum Verteidigungsminister. Dabei, so sagt er selbst, ist er in die SPD eingetreten, um Aufrüstung zu verhindern. Anfang der 80er Jahre, schwere Zeiten für Hans Apel. Er muss den Nachrüstungsbeschluss der NATO verteidigen. Lange Zeit wird er als Kronprinz von Helmut Schmidt gehandelt. Doch 1988 verliert er die SPD-Vorstandswahlen. Apel zieht sich zurück ins Private und wird für kurze Zeit auch Vizepräsident beim Fußballverein FC St. Pauli.
Die deutschen Basketballer sind mit einer Niederlage in die EM-Zwischenrunde gestartet. Das Team verlor in Vilnius gegen die Titelverteidiger aus Spanien mit 68-77.
Da staunte Spaniens 2,15-Meter-Star Pau Gasol nicht schlecht. Zum einen über die starke Vorstellung seines jüngeren Bruders Marc, der der deutschen Mannschaft 24 Punkte einschenkte, und zum anderen über die kämpferische Leistung der DBB-Auswahl. Zu Beginn des letzten Viertels brachte Dirk Nowitzki die deutsche Mannschaft sogar dank seiner 19 Zähler knapp in Führung. Doch aufgrund der zahlreichen deutschen Ballverluste gewann der Titelverteidiger am Ende 77-68. Die deutsche Mannschaft muss nun ihre letzten beiden Zwischenrundenspiele gewinnen, um doch noch ins Viertelfinale zu kommen.
Die Lottozahlen: 4, 10, 23, 27, 28, 39, Zusatzzahl 32, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 7, 7, 8, 5, 0, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 751564. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 8. September.
Ein Tief beeinflusst unser Wetter. Es bleibt unbeständig und kühl. Am Samstag setzt sich hoher Luftdruck durch. Im Laufe der Nacht kommt im Norden neuer Regen auf, der sich später bis zur Mitte ausbreitet. An den Küsten sind Gewitter möglich. Am Tag im Norden und Nordosten neben etwas Sonne, Schauer oder kurze Gewitter. In der Mitte regnet es zeitweise. Zwischen Saar, Oberrhein und Alpen regnet es kaum. Auch im äußersten Süden zeigt sich mal die Sonne. Der Wind weht mäßig bis frisch. In der Nordwesthälfte auch stürmische Böen. An den Küsten und auf einigen Bergen Sturmböen. Heute Nacht 14 Grad am Oberrhein und 9 Grad in Teilen Bayerns. Am Tag 13 Grad im Vogtland und bis zu 22 Grad im Breisgau. Am Freitag regnet es vereinzelt noch etwas, im Nordosten und später dann auch im Südwesten etwas Sonne. Der Samstag verläuft freundlich, im Nordwesten, Westen und über den Alpen später hier und da heftige Schauer und Gewitter. Temperaturen bis 30 Grad. Am Sonntag ist es dann insgesamt schon wieder wechselhafter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Generaldebatte im Bundestag, die kämpferische Kanzlerin und Rentnerarmut in Deutschland, Tom Buro im Gespräch mit Bundesarbeitsministerin von der Leyen.